Radio 1.
Jetzt feiern wir, wie schon angekündigt, und zwar den 30. Geburtstag eines Verlages, der sich kriminelle Energie auf die Fahnen geschrieben hat, und zwar buchstäblich und im besten, weil anarchischsten Sinne. Die Rede ist vom Verbrecherverlag. Im August 1995 erschien das allererste Buch, das gleichzeitig auch das Debüt eines großartigen und visionären Schriftstellers war, Cordula killt dich von Dietmar Dart. Wie das alles damals war und wie es heute ist, das lassen wir uns jetzt erzählen von einem der beiden Gründer, dem Verlagschef Jörg Sundermeier, und von einer Autorin des Verlages, die gerade ihr zweites Buch veröffentlicht hat, Esther Becker. Herzlich willkommen. Gleich ein freudscher Versprecher, Jörg Sundermeier, wegen Verbrecher oder so. Das passiert ja wahrscheinlich auch ständig, oder?
Sündermeier tatsächlich selten.
Ach so, okay. Ja.
Passt schon.
Aber du bist ja der Sünder, ein guter Sünder. Ihr feiert 30 Jahre, aber so ganz haut es ja nicht hin, weil gegründet habt ihr euch ein bisschen früher. Ne? Das erste Buch ist 95 erschienen.
Genau, das erste Buch ist 95 erschienen. Wir haben uns aber im August 94 als GbR angemeldet beim Amtsgericht Charlottenburg. Das heißt, wir könnten jetzt auch sagen, das ist unser 31. Geburtstag, aber wir haben immer gesagt, ein Verlag beginnt erst mit dem ersten Buch. Das ist im August oder September oder vielleicht sogar Anfang Oktober 95 erschienen. Leider gibt es darüber überhaupt keine Aufzeichnung.
Ach wirklich? Das ist ja krass.
Wir wissen nicht, wann das Buch rausgekommen ist.
Aber
mehr wissen wir nicht.
Ach so, okay. Ansonsten kann man ja eure Geschichte wunderbar nachlesen in Verbrecherverlag Geschichte, eine Chronik des Verbrecherverlages. Genau, wir halten es mal hier in die nicht vorhandene Kamera, dass die Leute hier das sehen können. Damals, als ihr angefangen habt, ich meine, es gibt ja immer irgendeine Idee. Ihr sagt, lass uns einen Verlag gründen. Also es ist eine Bank überfallen, Bankgründen kennt man, Verlag überfallen, Verlag gründen ist eher Quatsch. Aber was war so der Impuls zu sagen, wir machen Bücher?
Die Idee war unglaublich naiv. Naiv ist, glaube ich, das richtige Wort. Wir haben Werner Labisch, einen Jugendfreund, der hier in Berlin lebt. Ich lebte damals noch in Bielefeld, und ich. Wir haben uns überlegt, es gab so viele Hinweise auf nicht erschienene Manuskripte in verschiedenen anderen Texten, Porträts, Interviews etc. von Leuten, die wir unglaublich verehrt haben. Und dann haben wir gedacht, wie kommen wir denn an diese Texte ran? Und dann hatten wir die etwas bierselige Idee, wir geben uns als Verlag aus, schreiben die Leute an, sagen, wir würden das gern lesen, kopieren das zweimal, einmal für Werner, einmal für mich, damit wir das für uns selbst haben, und dann schicken wir das Original wieder zurück und sagen, nee, tut uns leid, passt doch nicht in das Programm des zu gründenden Verlages. Und das fanden wir total cool. Ich meine, es ist für die jüngeren Zuhörer, das war noch vor dem Internet oder bevor das Internet breit zugänglich war. Und dann war aber das Problem, dass wir schon wussten, das ist moralisch nicht ganz so okay. Und deswegen kam dann der Name Verbrecherverlag.
Genau, mit diesem lustigen, ikonischen, mit diesen beiden Typen, ne?
Ja, genau, genau. Zwei Strichmännchen.
Mit zwei Strichmännchen, die und ihr habt Verlagsgeschichte geschrieben. Also die Geschichte zu sagen, okay, das ist unsere Idee, aber irgendwann entwickelt man ja auch ein Credo. Also zu sagen, was interessieren uns eigentlich für Texte, für Geschichten, für Themen? Hat sich das im Laufe der Jahre entwickelt, also dass dieses Credo, oder seid ihr damit auch schon, also gegen den Strich, den Finger auf Wunden zu legen und so weiter und so fort mit Literatur?
Also es ist ja tatsächlich so, Dietmars Buch hat den vollständigen Titel Cordula killt dich oder wir sind doch nicht die Nemesis von jedem Pfeifenheini Roman der Auferstehung. Das war einigen Kritikern schon zu viel.
Ja. Jetzt machen die alle so einen langen Titel, oder?
Und es ist eben, es war eben gedacht auch tatsächlich ein bisschen, das Buch hat einerseits sehr ernsten Anspruch in vielerlei Hinsicht und einfach einen unglaublich guten Humor. Und jetzt sitze ich hier gerade neben Esther, deren Buch gerade erschienen ist.
Esther Becker.
Es hat auch einen hohen Anspruch und es hat auch einen guten Humor. Das ist irgendwann uns mal aufgefallen, dass sich das so ein bisschen durchzieht in der gesamten Belletristik, die wir machen. Wir machen Sachbücher, da ist dann das Ernste stärker. Aber das ist etwas, was uns, glaube ich, auch sehr wichtig ist. So eine gewisse trotzige Unverzagtheit.
Das ist aber schön gesagt. Trotzige Unverzagtheit. Esther, wie war das für dich? Das ist jetzt dein zweites Buch, ne? Der Erzählungsband, genau. Der jetzt im August erschienen ist. Das Zuhause, also ein Verlag sollte im besten Fall immer ein Zuhause sein, ne? Also nicht nur Ansprechpartner, die, mit denen man reden kann, sondern eben auch wirklich so das Gefühl, meine Bücher und ich sind hier gut aufgehoben. Was war das bei dir, so diese Erfahrung, die du da gemacht hast?
Bisher fühle ich mich sehr gut aufgehoben und von wegen zu Hause ist eigentlich sehr praktisch. Also Jörg und Christine und ich wohnen auch tatsächlich sehr nah beieinander. Das heißt, von meinem Zuhause ist es auch gar nicht weit zu ihrem Zuhause. Vor 4,5 Jahren ungefähr ist mein erster Roman erschienen, mitten in die Pandemie hinein. Und es war, ich habe gar nichts erwartet, ich hatte auch gar keine Ahnung. Und ich finde, wir haben das alle so großartig gemeistert und es ist dann auch ziemlich gut gelaufen, kann man so sagen. Ich glaube, wir haben das uns da auch sehr gefreut, dass es nicht so von diesem Pandemieloch geschluckt wurde, wie ja auch sehr, sehr viele Bücher leider.
Ja,
und dann, weil ich auch sehr viele andere tolle Erzählbände aus dem Verlag natürlich kannte, habe ich dann gedacht, ach, das drehe ich denen doch auch noch an. Beziehungsweise, habe ich dann nach dem Roman gemerkt, dass es mich auf jeden Fall auch reizt, nochmal so kürzere Sachen zu schreiben. Und ja, zum Glück hat das Manuskript auch die Prüfung bestanden.
Ja.
Und jetzt ist das zweite Buch da mit dem sehr kurzen Titel Notfallkontakte.
Notfallkontakte. Wir hören nachher auch eine kurze Passage aus dem Buch, aus der ersten Erzählung. Vielleicht noch mal vorher, wie ist das, Jörg? Also wenn man dieses Buch sich anguckt, ne, eure Chronik, man kann irgendeine Seite aufschlagen und man kriegt sofort irgendwie auch nicht nur eine Chronik eures Verlages, was ihr für Bücher veröffentlicht habt, sondern auch, das ist ja auch wie so ein Zeitbild, oder? Also die Bücher stehen ja auch für eine bestimmte Zeit, in der sie entstanden sind. Also sowohl Belletristik, aber vor allem auch das politische Sachbuch zum Beispiel. Also wenn du jetzt so irgendwie, wenn ich jetzt sage, machen wir jetzt keine Prüfung. Aber es ist schon so, ne? Also das ist auch immer manifestiert, welche Zeit war.
Genau, da ist schon, es gibt ein Buch zur Kritik der Anti-Globalisierungsbewegung. Ja. Die ist heute relativ weit im Hintertreffen, weil wir es heute sozusagen, das ist ja nicht mehr Anti-Globalisierung, das ist Pro-Nationalisierung im teilweise schlimmsten Maße. Da gibt es auch schon viele und gerade bei Sachbüchern ist es aber auch so, da ist ein Verfallsdatum eingeschrieben, wenn es gerade um große Aktualität geht. Wir haben natürlich auch Bücher gemacht, zum Beispiel zur faschistischen Ideologie, die leider noch immer sehr aktuell sind und die auch immer noch gute Erklärungsmodelle bieten. Also da ist es so ein bisschen beides. Wir haben aber schon Christine, also mit der ich den Verlag heute leite, und Christine sagt immer, Leute, ein Buch ist keine Zeitung. Weil manchmal sagen dann so Sachbuchautorinnen, diesen einen Aspekt muss ich jetzt auch noch reinbringen. Und es geht aber nur um Aktualität. Ja. Es macht sozusagen der thematischen Erklärung nichts Neues. Und dann sagt Christine sagt dann immer, nein, es ist keine Zeitung und es hält viel länger als eine Zeitung und es wird anders gelesen werden. Und daran versuchen wir uns zu orientieren. Also gibt es schon tatsächlich so eine Idee von Überzeitlichkeit bei den Büchern, das schon.
Ja. Nun ist dieser Verlag 30 Jahre alt. Wir sehen ja, was passiert. Also auch die Verlage sind natürlich, haben wirtschaftliche Dinge, die sie da, wie steht ihr eigentlich da? Habt ihr Probleme? Also ich muss jetzt nicht die Probleme alle aufdröseln oder so, aber Verlagswesen wird überhaupt noch gelesen? Wie geht's der Literatur überhaupt in Buchform und so weiter und so fort? Wie geht's euch?
Also das ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt viel Rückschritte, viel Rückschläge. Tatsächlich, wir stehen momentan noch einigermaßen gut da, also toi, toi, toi. Aber die ganze Branche ist ein bisschen angeschlagen. Und auf der anderen Seite gibt es ein paar Sachen, die unglaublich Mut machen. Also das eine ist Buchmessen oder auch das Berliner Bücherfest. Die sind ja ausverkauft im Grunde. Also wenn es Karten gibt, sind sie ausverkauft. Die meisten Lesungen, ist das Lesung zum Beispiel, ausverkauft, sehr früh. Dafür ist das Geld da, dafür ist die Bereitschaft da. Und bei Buchmessen, da stehen die Leute ja teilweise 3 Stunden an, um über 20 Euro zu bezahlen, um dann Bücher zum normalen Preis kaufen zu können.
Ja.
Das ist schon ein Ereignis, was mich total begeistert hat. Es gibt jetzt zwei Studien, die gesagt haben, die sogenannten jungen Leute, ich bin 55, ich darf das sagen, die sogenannten jungen Leute lesen wieder und lesen wieder verstärkter. Und das merkt man auch gerade in der Ausleihe von den Bibliotheken, die wir noch haben. Man muss sagen, das ist ja leider überall reduziert worden. Aber die Ausleihe in den Bibliotheken nimmt wieder zu. Die Leute sind wieder interessierter. Das ist so ein bisschen das, wofür wir die Bücher ja auch machen. Und insofern glaube ich schon, dass wir durch eine Krise durchkommen. Und ich hoffe, das kommen wir mit angesenkten Haaren.
Mit angesenkten Haaren und mit geradem Rückgrat. Also was ihr ja natürlich auch immer, was der Verbrecherverlag immer stand immer für Haltung. Dafür wurdet und werdet ihr angefeindet von rechts außen und so. Also braucht man auch, also die angesenkten Haare sind allenthalben irgendwie da. Das wird sich nicht ändern. Also das wird sich im Gegensatz, im Gegenteil wahrscheinlich noch verstärken. Also es gibt jetzt auch aktuelle Beispiele.
Genau, also ja. Es gibt Prozesse, die gegen uns geführt werden. Also wir haben auch manchmal Fehler gemacht, das will ich ja nicht. Aber dann merkt man so in diesen Prozessen, wenn sie zum Beispiel von rechts kommen, ist aber noch ein anderer Inhalt als das reine Bekämpfen der Falschbehauptung, die ja korrekt bekämpft werden muss und die auch von uns korrigiert wird. Dafür entschuldigen wir uns ja auch. Natürlich auch die ganzen Exzesse auf Social Media oder wir kriegen merkwürdigste Fanpost, also Fanpost in Anführungszeichen, wo man sich dann schon fragt, was hat man eigentlich getan? Man kriegt aber auch Zustimmung für Dinge, die wir hoffentlich nicht getan haben, die uns dann einfach unterstellt werden. Und das ist alles so ein bisschen schwierig, das ist sehr zeitaufwendig. Und ich sag mal, es gibt momentan zwei große Probleme. Das ist die zunehmende Bürokratie. Man muss jetzt alles 4-5 Mal belegen und wer weiß so, sich gut sagen lassen. Und das andere ist tatsächlich diese permanenten Attacken von sich extremistisch gerierenden Leuten, weil die wollen ja nicht in Dialog treten. Am Anfang haben wir das immer noch gemacht, dass wir gesagt haben, okay, das stimmt so nicht, was sie uns da sagen, wir sehen das anders, lassen wir zur Not das als zwei Meinungen stehen. Und dann sagen die, nein, sie haben keine Meinung, sie haben auch kein Recht auf eine Meinung. Gerade wurde uns geschrieben, das ist ja eine Autorin, die sie verlegen, eine Frau, soll einfach aufhören zu schreiben und so weiter. Da habe ich auch keine Lust mehr zu diskutieren natürlich.
Ja, verstehe ich. Wir machen hier eine kleine Zäsur, weil wir müssen erstens nochmal über dein Erzählungsband reden. Wir werden dann auch was hören und dann die Feierlichkeiten ankündigen, die am Freitag stattfinden, ne? Bei euch im Verbrecherverlag. Oder sind die?
Im Brechthaus.
Im Brechthaus, ach ja, richtig, genau, im Brechthaus. Darüber sprechen wir gleich. Wir haben zu Gast Jörg Sundermeier, Verleger, einer der beiden Verleger vom Verbrecherverlag, und Esther Becker, deren Erzählungsband gerade erschienen ist, und der hat den schönen Titel Notfallkontakte. Vielleicht, das sind ja Erzählungen, wir können jetzt nicht alle Erzählungen, aber gibt es sowas wie so ein, wie du sagst, so einen roten Faden, irgendwie alles hat mit allem zu tun oder aber auch gar nicht? Die habe ich zu unterschiedlichen Zeiten geschrieben, mir doch egal.
Nee, ich würde schon sagen, dass es den gibt, also das hoffe ich zumindest. Es gibt ein paar Texte, die ein bisschen älter waren, aber die Mehrheit habe ich schon mit dem Wissen um diesen Band und dieses Konzept geschrieben. Und es gibt tatsächlich auch manchmal Motive, die sich wiederfinden in verschiedenen Geschichten oder auch Figuren, wo man denkt, ach, das könnte jetzt die aus der Geschichte sein oder so kleine Easter Eggs, wie die Taylor Swift-Fans sagen würden. Genau, also ich hoffe und denke, dass sich durchaus da eine Spur so durch die verschiedenen Texte zieht, auf jeden Fall.
Was du machst, du bist Schriftstellerin, aber du bist auch Dramatikerin.
Du
machst Theater. Ja. Wie beeinflusst eigentlich deine Theaterarbeit, deine Prosa? Oder sagst du, okay, das ist ein völlig anderes Berufsbild. Das ist eine andere Form von Theaterliteratur, ist was anderes als Prosa.
Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, generell ist es lustig, weil ich eigentlich es immer verkehrt mache. Also meine Theatertexte sind sehr erzählend. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Und ich glaube, dass man aber jetzt zum Beispiel nicht sagen könnte, dass meine Erzählungen sehr viel Dialoge haben, sondern ich glaube, auf eine Art mag ich ein bisschen das über Bande erzählen und so ein bisschen das, ja, wir eben war ja schon die Rede von immersiven Prozessen. Und ich glaube, das mag ich auch immer gerne, wenn die Lesenden ein bisschen, müssen auch mal ein bisschen noch so mitmachen oder dürfen, sind eingeladen, auch irgendwie selber Lücken zu füllen und so. Aber natürlich, das Geschichten erzählen an für sich und ja, in Bildern zu denken, in Szenen zu denken, das ist natürlich für beide Genres finde ich eigentlich gleich.
Ja, genau. Also etwas erfinden, Figuren in die Welt zu stellen und ihnen Dinge widerfahren zu lassen.
Ganz genau.
Wie planvoll bist du da eigentlich? Also es gibt ja Autorinnen und Autoren, die plotten so eine Geschichte durch, die wissen genau, was passieren wird.
Nee, so oder bin ich überhaupt nicht. Also Plot ist sowieso eigentlich immer schwer bei mir. aber nee, ich glaube, es ist wirklich eher, dass ich ja von einer Thematik, von einem Bild, von irgendeinem Satz ausgehe oder von einer Figur und dann schreibe ich mich da so ran. Und genau, ich glaube, dass so dieses, also ich finde es auch total interessant, wie manche KollegInnen das machen, dass die wirklich schon so einen Bogen und so alles haben. Aber so arbeite ich nicht. Ich freue mich eigentlich, dass ich mich ja dann selber auch so überraschen lassen kann. Und dass der Text manchmal dann so eigene Wege geht oder manchmal ja auch sehr widerborstig ist. Und dann muss man ihn ändern und liegen lassen und wieder anschauen und so weiter. Aber genau, das mag ich eigentlich ja gerne, dass ich selber auch noch nicht weiß, wohin die Reise geht per se.
Ja, das ist toll. Irgendjemand hat mal gesagt, dass die einen schreiben, weil sie etwas erlebt haben und schreiben eine Geschichte und die anderen, und ich glaube, da gehörst du eher dazu, du schreibst, um etwas erleben zu können. Ich meine, nicht, dass dein Leben ereignislos ist, aber dass man so diesen Figuren folgt und sagt, okay, da bist du und mal gucken, was mit dir passiert und was ich von dir vielleicht noch mitnehme.
Oder? Ja, wobei ich würde sagen, es ist tatsächlich auch eine Mischung.
Ja.
Also ich glaube schon, dass auch unbewusst, ich glaube, dass ja auch meine Fantasie ist natürlich so sehr davon geprägt, was ich erlebe, wie ich die Welt sehe. Mhm. Würde ich sagen, es ist eine Mischung.
Okay. Ja. Wir hören jetzt in die Mischung hinein.
Sehr also gerne.
Aus Notfallkontakte, ich glaube, die erste Geschichte.
Genau, die erste Geschichte, weil es die kürzeste auch.
Ja.
Ne? Sonst schlafen wir alle ein. Nein, nein.
Nein.
Die heißt Ich war hier. Es liegt Schnee, als ich den Park durchquere. Ich bin nicht die Erste. Das trifft mich hart. Obwohl es früh am Morgen ist, war schon jemand vor mir hier, hat mir die Chance genommen, mit knirschenden Schritten die frische Schneedecke zu entjungfern, meine Eroberung zu besiegeln, der Stiefelabsatz die Flagge meiner Nation. Vor einem hellen Hintergrund muss alles Dunkle klar umrissen hervorstechen. Der Schmerz wird so real wie die dürren Büsche, die den Park säumen. Die Äste sind zu mager, als dass darauf Schneeflocken Halt finden. Der Wind zerrt an ihnen wie ein aufgebrachtes Kind am Jackenärmel seiner Eltern. Sie hatte mir den Haustürschlüssel aus dem Fenster zugeworfen, ihr Summer sei kaputt, damit er besser zu fangen war, hatte sie den Schlüsselbund in eine Socke gesteckt und diese zu einem Knäuel gestülpt. Mit großen Schritten stieg ich das Treppenhaus hinauf und trat durch die angelehnte Tür in ihre Wohnung. Inmitten der Albernheiten hatte sie mich mit zusammengezogenen Brauen forschend angesehen und mir geraten, mich nicht in sie zu verlieben. Sie sei nicht zu haben. Es war jemand vor mir hier und es wird jemanden nach mir geben. Wer zum Erobern zu spät kommt, dem bleibt das Nachsehen. Das ist mir unmöglich. Ich bin eine schlechte Verliererin. Meine Schritte passen sich den Abständen der fremden Abdrücke an, quer durch den verschneiten Rasen, über den verschneiten Rasen. Ich male nicht über den Rand. Ich wollte mich wieder anziehen und gehen, als sei ich nie hier gewesen, suchte im Dunkeln die Kleider zusammen, fand aber meine Socken nicht. Ich wusste nicht mehr, wo der Lichtschalter war und konnte mich nicht durchringen, sie danach zu fragen, verharrte in Unsicherheit. Da hatte sie sich träge zu mir gedreht und gemurmelt, morgen sei auch noch ein Tag. Später war ich in T-Shirt und Socken, die ich im Morgenlicht sofort gefunden hatte, in die Küche geschlichen, um Kaffee aufzusetzen. Die Knie unterm Shirt an die Brust gezogen, die Füße auf der Stuhlkante abgestützt, saß ich am Tisch und wartete. Meine volle Blase kniff, doch ich mochte mich nicht bewegen. Als sie mit wildem Haar in einem Frottee-Bademantel aus dem Schlafzimmer kam, hatte sie ausgesehen wie ein Geschenk. Die große Schleife auf Bauchnabelhöhe lud zum Auspacken ein. Sie erschrak, als sie mich bemerkte. Die Augenbrauen zerzaust, sah sie mich mit einem Ausdruck unverhohlener Irritation an, als habe sie mich bereits vergessen. Die Wohnungstür klemmte, ich zog sie mit einem Ruck hinter mir zu. Das Licht im Treppenhaus flackerte tapfer. Sie wird mir nicht hinterherlaufen, sie wird sich nicht einmal ans Fenster stellen, um mir nachzusehen. In der Mitte bleibe ich stehen. Meine Stiefel sind undicht, die Socken haben sich vollgesogen, ich drehe mich nicht um. Kein Hinweis auf meine Existenz, nur fremde Zeichen. Die Kälte brennt auf der nackten Haut, 1000 Nadelstiche am Hintern, den Schamlippen. Die heiße Pisse verdrängt den Schnee. Ich versuche, den Strahl besser zu kontrollieren. Ich war hier. Nach dem ersten Wort ist meine Blase leer. Dankeschön.
Dankeschön, Esther Becker. Die allererste Geschichte aus Notfallkontakte, jetzt im Buchhandel schon ein Weilchen. Und am Freitag wird gefeiert im Brechthaus. Was läuft da?
Also zum einen natürlich wird Esther lesen.
Ja.
Und darauf freue ich mich schon sehr. Anke Stelling wird es moderieren. Es wird also sicherlich auch ein Kolleginnengespräch geben. Dann stellen wir noch ganz kurz die Verlagsgeschichte vor, also das Buch Verbrecher Verlag Geschichte. Der Gründer Werner, der auch das Vorwort geschrieben hat, kommt auch. Dann muss er mit uns gleich den Sekt, auch den alkoholfreien Sekt, öffnen. Es gibt eine Tombola, es gibt einen Büchertisch. Viele andere Autorinnen, unter anderem Frank Witzel, David Wagner, Dilek Güngor, Lorena Simmel, Philipp Böhm, ich kriege sie gar nicht mehr alle hin, werden an der Bar arbeiten. Das kann interessant werden. Und sind aber auch bereit, Bücher zu signieren, die wir auch noch da haben. Wir haben so viele Buchpakete gepackt, ich weiß gar nicht, wie ich das schleppen soll. Und dann gibt es noch eine Fotowand mit unseren Männchen. Da kann man dann zum ersten Mal durch die Köpfe sein Gesicht stecken. Und das Brechthaus hat gesagt, das wird lang, oder?
Ja.
Und wir haben gesagt, wir fürchten ja.
Ja. Und es wird, man kann noch kommen oder ist schon...
Nee, leider nicht.
Ist es schon...
Es ist momentan ausverkauft. Aber es gibt noch Karten an der Abendkasse.
Okay.
Vielleicht.
Ja, vielleicht.
Das ist
kein Versprechen.
Stimmt, genau. Man kann es gerne versuchen.
Ja, genau.
Sagen wir es mal so.
Es war ein großes Vergnügen, euch hier zu haben. Und es ist ein großes Vergnügen, beziehungsweise nicht immer Vergnügen, sondern ein großes Geschenk, dass es diesen Verlag gibt, den Verbrecherverlag. Und jetzt seit 30 Jahren. Danke. Dankeschön, Jörg. Dankeschön, Esther.
Dankeschön.
Dass ihr da wart.
Danke.